Wo bleibt dein Glaube? Der Sturm auf dem See. Lukas 8, Vers 22 bis 25. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen: Wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo bleibt euer Glaube? Fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander: Wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser, und sie gehorchen ihm.
Nun stehen wir eben am Anfang eines neuen Jahres, dessen Prognosen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung sehr düster ist. Letztes Jahr wurden wir von einer weltweiten Wirtschaftskrise überrascht, deren Ausmaß niemand voraussehen konnte. Selbst die größten Wirtschaftsexperten sagen heute, so etwas hätten sie sich nicht einmal träumen lassen, dass so etwas geschehen kann. Und was im letzten Jahr geschah, erinnert mich immer wieder an die Situation, die in der Offenbarung beschrieben wird. Das Gericht über Babylon. Babylon steht für ein gottloses System. Und das Gericht über Babylon, in dem sehe ich jetzt nicht, dass das diese Entwicklung, die wir jetzt mitmachen, dass das die Erfüllung wäre. Nein. Aber die momentane Krise zeigt uns, wie unverhofft schnell unsere Verhältnisse sich ändern können. Deshalb haben wir auch dieses Sehnsucht nach Sicherheit, dieser Haupttitel von dieser Sonntagsdate-Serie. Genau das ist die Sehnsucht, die die Menschen jetzt haben noch. Sicherheit. Jetzt haben wir erlebt, dass etwas plötzlich in sich zusammenbricht, was wir vorher alle als undenkbar erachteten. Oder wer hätte vor einem Jahr geglaubt, dass man der UBS unter die Arme greifen muss? Soll mal die Hand erheben. Wer hätte das nur annähernd geglaubt, dass die Schweiz mit unseren Steuergeldern einer UBS unter die Arme greifen muss? Niemand. Nicht einmal die Experten, nicht einmal die Leute in der UBS. Es ist enorm, was geschehen ist, was zusammenbricht an Sicherheiten, die wir meinten zu haben. Und in der Offenbarung, deshalb erinnere mich das immer wieder an diese Stelle in der Offenbarung, da stehen weltweit die Mächtigen und schreien und klagen. So heißt es: Wenn dann die Mächtigen dieser Erde, die Babylons Liebhaber gewesen sind und das ausschweifende Leben mit ihr in vollen Zügen genossen haben, den Rauch sehen, der von der brennenden Stadt aufsteigt, werden sie laut klagen und um sie weinen. Da bricht alles zusammen mit Babylon. Der Untergang Babylon ist das Bild für den Zusammenbruch des wirtschaftlichen Systems und des ganzen Finanzsystems, an dem unser aller Leben hängt. Also jetzt materiell. Deshalb weinen auch die Geschäftsleute. Auch die Geschäftsleute in aller Welt werden um sie weinen und trauen, weil ihnen niemand mehr ihre Waren abkauft. Ein völliger Kollaps weltweit. Und das ist ja auch das Besondere an dem, was wir heute erleben, wie das weltweit ist. Wir haben letztes Jahr eine kleine Ahnung davon bekommen, von dem, wie so eine Zukunft aussehen kann, wenn es dann radikal ist, wenn dann Gott radikal eingreift in unsere Systeme, wo wir so sicher sind, dass wir sie im Griff haben. Ein kleiner Vorgeschmack. Sogar die Autohändler klagen, weil sie ihre Autos nicht mehr verkaufen können, jedenfalls nicht so viele, wie sie verkaufen müssten. Toyota, einer der erfolgreichsten Autohersteller, seit Jahren, schreibt heute Verluste, die niemand je sich erdenken konnte, dass das Toyota passieren kann. Technologisch sind sie ja vorne mit dabei mit ihren umweltfreundlichen Autos. Unglaublich, was sich hier abspielt um uns. Wir erleben, wie riesige Finanzinstitute einfach verschwunden sind, einfach untergegangen. Milliarden und Abermilliarden sind zusammengeschmolzen. Unsere Bankkonten, an diesen merken wir das vielleicht noch nicht gerade, wenn wir nicht allzu viele Wertschriften haben. Aber das ist dramatisch, was sich hier abspielt. Alles lief anders, als man das erwartet hatte. Vor einem Jahr hörte man noch, dass der Ölpreis sich auf einem hohen Niveau stabilisieren werde. Jedenfalls werde das Öl nicht mehr günstiger. Und die Autofahrer müssen sich daran gewöhnen, dass der Liter Benzin weit über 2 Franken kostet. Am Donnerstag habe ich für 1,27 Franken getankt. Bei den Hypotheken sagte man, die Hypotheken werden eher steigen als sinken. Das, was wir vor einigen Jahren erlebten, diese tiefen Hypothekarzinsen, seien vorbei. Heute kann man eine kurzfristige Festhypotheke für unter 2% haben. Es ist alles irgendwie anders gekommen, als das diese verschiedenen Propheten gesagt haben. Was im letzten Jahr geschah, konnte niemand voraussehen. Auch die ganzen Astrologen und Hellseher, die jedes Jahr befragt werden, auch dieses Jahr unermüdlich, es ist ja fast zum Schreien, wie viel Platz diese Astrologen haben, um die Zukunft vorherzusagen, obwohl jedes Kind weiß, dass das, was sie letztes Jahr, vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr gesagt haben, nie eingetroffen ist. Hugo Stamm bemüht sich jedes Jahr wieder im Dezember zu schreiben und zu erklären den Leuten, dass das, was die Astrologen vorhergesagt haben, in keiner Art und Weise eingetroffen sei. Aber desto trotz, sie sprechen an Fernsehen und Radio und werden befragt, wie wenn sie die Zukunft voraussagen könnten. Niemand konnte das. Auch die Astrologen werden heute auch nur wieder das sagen, was sie annehmen, was man sagen kann von den Voraussetzungen, die jetzt da sind. Und natürlich fragen wir uns, wie sich dieses Jahr entwickeln wird. Wird sich die Wirtschaft Mitte dieses Jahres wieder erholen, wie gewisse Experten vermuten? Oder werden wir wirtschaftlich gesehen in noch eine größere Krise rasen? Mehr Arbeitslose? Weiterer Einbruch der Wertschriften an den Börsen? Und das ist ja das Fatale, auch wenn wir keine Wertschriften besitzen, hängen wir an der Börse. Das müssen wir auch mal begreifen. Weil eure ganze Altersvorsorge hängt mit der Börse zusammen. Wenn die Börse zusammenbricht, bricht eure Altersvorsorge zusammen. Das ist das Fatale im Ganzen. Wir hängen alle in diesem System drin, ob es uns gefällt oder nicht. Und wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Niemand weiß es wirklich. Es kommt einfach, wie es kommt. Der Lauf dieser Welt liegt in größeren und mächtigeren Händen. Da können Experten und Astrologen und Hellseher sagen, was sie wollen. Die Geschicke dieser Welt liegen in größeren und mächtigeren Händen. Und so möchte ich unserem Beispiel des Sturms auf dem See Genezareth zeigen, wie wir als Christen durch solche stürmische Zeiten hindurchkommen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und eines Tages besteigen sie ein Boot, um auf die andere Seite des Sees Genezareth zu gelangen. Und während dieser Fahrt schlief Jesus ein, er war müde von seinen Diensten, die er tat. Und plötzlich wurden sie von einem Sturm überrascht auf dem See Genezareth. Was nicht unüblich ist, der See Genezareth liegt 600 Meter unter dem Meeresspiegel. Und wenn über die Höhen, so über das Hochland, die Winde blasen und dann in dieses Tal runterfallen, dann gibt das riesengroße Wellen. Also es ist wie auf einem Meer, es gibt riesige, riesige Wellen. Und so war es dann auch. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Also Wellen schlugen ins Boot, das heißt, da war dann Wasser drin. Das wissen wir ja, was das bedeutet. Sie waren also in Lebensgefahr. Das Schiff drohte zu versinken. Selbst wenn sie gute Schwimmer gewesen wären, was ich zwar nicht unbedingt glaube, hätte ein guter Schwimmer bei solchem Wellengang keine Überlebenschance. Aber wie kann das sein, denken wir vielleicht. Jesus ist doch auf diesem Schiff. Die Jünger sind auf seine Anweisungen hin losgefahren. Hatte Jesus nicht gewusst, dass dieser Sturm kommen wird? Hätte er nicht warten können, bis der Sturm vorbei war und dann mit den Jüngern in See stechen, sagen, komm, wir warten, ich weiß, jetzt kommt dann ein großer Sturm, jetzt warten wir noch, trinken hier einen Kaffee und dann gehen wir dann, wenn der Sturm durch ist. Warum setzt Jesus seine Jünger solchen Gefahren aus? Kann nicht Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, jederzeit in das Geschehen dieser Welt eingreifen? Warum nur lässt er es zu, dass seine Diener, die mit ihm und für ihn unterwegs sind, in solche schwierige und gefährliche Situationen kommen? Warum wohl? Es ist einfach die Wirklichkeit unseres Lebens. Es ist ganz normal, dass Christen in solche Situationen kommen. Wenn die Jünger bei diesem Sturm etwas lernen konnten, dann war es das, dass man auch in eine gefährliche Situation kommt, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Selbst wenn Jesus im Boot sitzt. Die Botschaft des Evangeliums heißt eben nicht, glaube an Jesus und dann wird dir kein Leid mehr zustoßen. Christen sind allen Gefahren durch Unwetter, Erdbeben, Wirtschaftskrisen und so weiter ausgesetzt, wie Menschen, die Jesus verachten, die ihm nicht nachfolgen. Das ist das, was wir so schwer begreifen können. Und deshalb hören wir immer gern, mir fällt das auf, dass auch unter Christen gibt es so eine Tendenz, wo wir das christliche Leben wie ein Videogame beschreiben. Da gibt es so Levels. Jetzt führt uns Gott zum nächsten Level. Und wer jetzt die Videospiele kennt, dann geht es beim nächsten Level auf einem höheren Niveau weiter und dann wieder zum nächsten Level. Aber so funktioniert Leben nicht. Wenn wir Biografien anschauen von Männern, die Gott gebraucht hat, da können wir schon in die Bibel schauen, da sehen wir, dass es nicht immer ein Level höher geht, sondern dass es einmal tiefer runtergeht, dann geht es wieder hoch. Das Leben ist kein Game, kein Videogame, wo man von Level zu Level hüpft und dann praktisch das hinter sich lässt, das tiefer und dann immer höher und höher. Das ist ein Irrtum. Als in Asien der schreckliche Tsunami wütete, wurden Kirchen und Moscheen zerstört. Es gab Orte, wie ich gehört habe, da blieb die Moschee verschont und die Kirche wurde zerstört. Und es gab Orte, da wurde die Moschee zerstört und die Kirche blieb stehen. Und wenn ich jetzt tendenziös etwas machen wollte, hätte ich jetzt ein Bild mitnehmen können, wo die Kirche stehen geblieben ist, eine Moschee zerstört. Und hätte sagen können, sieht jetzt, welches ist der rechte Glaube? Dann kommt der andere am nächsten Sonntag mit dem anderen Bild, sagt, hier ist die Moschee stehen geblieben, seht jetzt, wo ist der richtige Glaube? Nein, so funktioniert Leben nicht. Jesus verhindert Stürme im Leben nicht. Und Stürme im Leben eines Christen können ganz schön heftig sein. Auch ganz wörtlich. Wir hatten am Freitag beim Singletreffen eine Missionarin, die arbeitet in einer Augenklinik, du kennst sie. Diese Augenklinik wurde gebaut. Dann haben sie einen Augenarzt gesucht. Kaum war sie gebaut, kam ein Sturm und hat das ganze Dach wieder fortgerissen. Mussten sie wieder bauen. So ist das. Nicht weil sie eine Mission sind und gute Absichten haben, werden sie von allem verschont. Sogar die ersten Christen in Jerusalem ging es materiell nicht gut. Eigentlich die Urgemeinde hatte materielle Schwierigkeiten. Da fragte man sich offenbar nicht, ob da etwas nicht in Ordnung wäre in Jerusalem, warum diese Gemeinde jetzt nicht so gut versorgt ist. Ob sie vielleicht Jesus nicht ganz treu nachfolgen. Nein, als die Christen vom Mangel der Gemeinde in Jerusalem hörten, was machten sie? Was machten sie? Sie sammelten Geld. Sie halfen. Sie hatten sich nicht gefragt, haben wir noch den richtigen Glauben? Können wir Gott noch vertrauen? Nein, sie haben etwas ganz Normales gemacht. Sie sammelten Geld. Da beschlossen die Jünger den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Man hat ihnen geholfen. Man hat nicht gesagt, ja, also jetzt hören wir auf mit diesem Glauben an Jesus. Wenn schon die in Jerusalem nicht genug zu essen haben, dann taugt das Ganze ja nichts. Paulus und Barnabas brachten dann das Geld nach Jerusalem. Und wenn wir das Leben von Paulus betrachten, sehen wir, in wie viele gefährliche Stürme er geraten ist. Und zur Erinnerung ein kleiner Ausschnitt aus seiner Biografie. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Und das waren dann keine Streicheleinheiten, das waren dann schon Prügel. Einmal wurde ich gesteinigt, das ist alles von Menschen verursacht. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer, das wäre für mich ein absoluter Horror. Ich gehe schon nicht am Strand ins Meer, weil ich denke, da hat es Krebse und Hai und weiß ich was drin. Ihr werdet mich kaum jemals im Meer baden sehen, selbst wenn wir ganze Woche am Meer sind. Also das Größte ist, dass ich vielleicht einmal mit einem Füßen reingehe oder so, aber einen Tag und eine Nacht auf dem Meer herumtreiben, das wäre für mich der Horror schlechthin. Aber Paulus war ein bisschen härter als ich offenbar. Aber was wusste Paulus in diesen Stürmen? Er wusste, Jesus ist bei mir. Jesus ist mit mir unterwegs, er ist in meinem Boot. So wie er es versprochen hat, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist die Wirklichkeit unseres Glaubens. Mit Jesus zu leben heißt nicht von Krankheit, Unfällen, Arbeitslosigkeit, Rentenverlust oder Konkurs verschont zu werden. Das sind alles oberflächliche Kriterien. Es ist alles oberflächlich, wenn wir meinen, wenn wir richtig glauben, hätten wir beruflich immer Erfolg und der nicht so erfolgreich ist, der würde nicht richtig glauben. Das Denken, das ist so jenseits von dem, was uns die Bibel vermittelt. Und doch verfallen wir immer wieder diesem Denkschema. Jesus ist mit uns in all diesen Stürmen und bleibt an unserer Seite. Er wird uns durch diese Stürme hindurch ans Ziel bringen, wenn wir ihm treu bleiben. Eine besondere Gefahr in unserem Glaubensleben ist gerade die, dass wir in einem solchen Sturm die Liebe und Allmacht Gottes hinterfragen. Das kann dahin führen, dass wir sagen, wenn Gott das zulässt, dann wende ich mich von Jesus ab. Übrigens auch Wohlstand, wenn es uns gut geht, ist eine Gefahr. Auch dann können wir meinen, wir brauchen Jesus ja gar nicht, weil wir schaffen es ja. Ich bin ja so geschickt und so erfolgreich. Und Jesus beschreibt solches Verhalten in seinem Gleichnis vom Sämann. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder ab. Also wenn er verspottet wird, weil er Christ geworden ist, wendet er sich wieder ab. Oder ein anderer Fall, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, Doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Also beides, Wohlstand und Sorgen, können Glauben ersticken. Enttäuschung über den Glauben an Jesus, unser eigenes Leben oder über Leben anderer Menschen hat ihre Ursache in der Hauptkrankheit unserer westlichen Welt. Wir erwarten Befriedigung. Wir wollen, dass es uns gut geht. Wir möchten vor allem Erfolg haben. Leid muss immer gelindert werden. Probleme müssen immer gelöst werden. Quälende Gefühle müssen durch angenehm ersetzt werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann meinen wir, würde der Glaube nicht funktionieren. Das ist der große Irrtum unserer Zeit. Aber es ist alles in Ordnung. Jesus ist in unserem Boot, das ist die Hauptsache. Aus irgendwelchen Gründen, die wir vielleicht nie erfahren werden, greift Jesus nicht so ein, wie wir es für sinnvoll und wünschenswert halten. Jesus ist bei uns, auch wenn die Wellen über unser Lebensboot hinüberschlagen. Ich hätte mir auch schon vieles anders gewünscht, das kann ich euch garantieren. Auch in unserem Gemeindeleben hätte ich schon viele andere Entwicklungen gewünscht. Unsere Gemeinde wäre viel größer, so wie ich sie mir gewünscht habe und mir vorgestellt habe, als ich vor bald 14 oder 15 Jahren hier angefangen habe. Ich weiß nicht, warum es anders kam. Aber das führt mich nicht dazu, mein Vertrauen gegenüber Jesus aufzugeben. Das Entscheidende ist, wenn solche Wellen über uns schlagen, dass Jesus bei uns ist. Johannes schreibt, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Jesus gibt uns das wahre Leben. Und wer Jesus nicht hat, ist nicht erlöst, der hat keine Hoffnung und demzufolge auch keine positive Zukunft. Deshalb gibt es keine wichtigere Frage in unserem Leben, ob es uns im Moment sehr gut geht und wir glücklich sind oder ob es uns sehr schlecht geht und wir traurig sind. Die wichtigste Frage ist Jesus in meinem Leben? Und intuitiv denken wir immer, am nötigsten hätten die Menschen Jesus, die nicht glücklich sind, die frustriert sind. Auch das ist ein fertiger Blödsinn. Jeder hat Jesus nötig, auch die, die glücklich sind. Denn nur wer Jesus hat, hat das Leben. Jeder, der Jesus nicht hat, ist bedauernswert, ob er glücklich ist oder nicht. Der Glaube ist nicht, an Jesus nicht in erster Linie geht es darum, dass wir in dem Sinn glücklich sind, was die Welt unter Glück versteht, sondern es geht darum, dass wir das Leben bekommen. Und dann sind wir glücklich. Selbst wenn wir traurig sind, können wir Glück finden. Wir können uns vorstellen, wie die Jünger in diesem Sturm von panischer Angst gepackt wurden. Im Kampf ums Überleben merken sie, dass Jesus noch schläft. Fassungslos wecken sie Jesus und schreien: Meister, Meister, wir sind verloren! Es macht manchmal schon den Eindruck, dass Gott schläft. Habt ihr auch schon gedacht? Herr, schläfst du? Ich habe schon so viel gebetet, so viel angeklopft. Du hast ja keine Ahnung davon, was um mich herum geschieht, was läuft. Und so forderte auch David Gott auf. Er sagte, obwohl keine Schuld auf mir liegt, laufen sie herbei, um mich anzugreifen. Wach auf, Herr, komm und sieh es dir an. David hatte den Eindruck, Gott bekommt das nicht mit, was jetzt passiert. Wach bitte auf, schau dir jetzt an, was mit mir geschieht. Sogar ein David. Natürlich schläft Gott nicht. Er weiß zu jeder Zeit, was wo geschieht. So auch Jesus. Er wusste genau, was geschieht. Aber es ist ganz klar, dass die Jünger jetzt in ihrer Todesangst ihn anschreien: Meister, Meister, wir sind verloren. Und Jesus steht auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Sensationell, oder? Knall auf Fall. So etwas kann Gott tun. So plötzlich der Sturm kam, so plötzlich war er wieder weg. Und in diese Ruhe hinein tadelt Jesus seine Jünger. Er sagt, wo bleibt euer Glaube? Aber bitte sehr, das ist doch ganz normal, wie sich die Jünger verhalten hatten. Wieso zeigt Jesus nicht mehr Verständnis für ihr Verhalten? Sie haben ihn doch geweckt. Sie taten genau das, was in der Bibel, durch die ganze Bibel aufgezeigt wird, dass wir uns in jeder Not an Gott wenden sollen. Nun machen sie das. Sie wecken Jesus auf, sagen ihm, wir gehen unter, Meister, wir sind verloren. Und Jesus tadelt sie. Er hinterfragt ihren Glauben. Das scheint fast widersprüchlich zu sein, aber das ist es nicht. Denn die Jünger hatten Jesus nicht als Gott angesprochen. Vielmehr machten sie Jesus einen Vorwurf. Warum schläfst du noch? Steh auf, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Wir brauchen einen, der mehr hilft, das Wasser rauszuschöpfen. Jetzt ist jeder Mann gefragt. Du kannst hier nicht einfach pennen. Was denkst du dir? Sie haben ihn nicht als Gott angesprochen, dem alle Macht gegeben ist, sondern als einen Mann, der jetzt schläft und der jetzt gefälligst aufzustehen hat und zu helfen. Ihr Schrei war nicht von Glaube geprägt, nicht von der Gewissheit, Jesus wird aufstehen und er wird jetzt helfen, den Zorn zu stillen, sondern ihm wird jetzt ein Eimer in die Hand gedrückt und jetzt bitte schaufel du das Schiff aus, falls sie Eimer hatten. In ihrer Verzweiflung verloren sie die Übersicht und sie trauten Jesus nicht zu, dass er Herr der Lage sei. Obwohl sie schon viel mit Jesus erlebten. Sie sahen viele Wunder. Sie dachten aber, oder vielleicht dachten sie ja gar nicht mehr, intuitiv war ihnen klar, auch hier kann Jesus jetzt wirklich nichts mehr machen, außer Wasser schaufeln. Und das soll er jetzt bitte sehr uns auch helfen. Und soll nicht einfach schlafen. Offensichtlich haben sie sich getäuscht. Selbstverständlich kann Jesus diese Lage unter Kontrolle bringen. Anders gesagt, er hatte sie immer unter Kontrolle. Sie waren darüber völlig perplex. Sie hatten das nicht erwartet. Sie sagten voll Furcht und Staunen zueinander, wer ist dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Das hatten wir überhaupt nicht erwartet. Wir haben schon erlebt, dass er Kranke gesund gemacht hat, Blinde sehend und so weiter. Aber dass sie im Wind und Wetter gehorsam sind, das hatten wir nicht erwartet. Wie gut können wir den Jüngern nachempfinden? Wer ist dieser Mann? Dieser Mann ist der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Dieser Mann ist unser Herr, unser Erlöser, dem alle Macht gegeben ist, auch heute noch. Das ist unser Herr, dieser Mann, dem diese Welt und auch diese Wirtschaftskrise wird ihm nicht entgleiten. Und wenn unsere ganze Welt wirtschaftlich gesehen noch mehr Bach abgeht, wenn sogar noch unsere Schweizer Banken zumachen müssen, Gott wird die Kontrolle immer haben, immer. Wir haben das auch schon oft erlebt. Nicht immer hilft Jesus so, wie wir es uns vorstellen. Aber egal, was dieses Jahr bringt, egal welches persönliche Schicksal wir erleben werden, jederzeit können wir uns an Jesus wenden. Er lädt uns auch dazu ein, aber dann bitte, im Vertrauen, dass wir wissen, dass ihm alle Macht gegeben ist. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euren Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und Petrus fordert uns auf und sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das wird in diesem Jahr besonders wichtig sein, dass wir das ganz praktisch anwenden. Dass wir zu Jesus kommen, wenn wir seine Hilfe brauchen. Aber dass wir so kommen, nicht im Sinn von was machst du eigentlich? Sondern im Wissen, dass er alles unter Kontrolle hat. Und er jederzeit eine Situation wenden kann. Ein Psalmist fragte einmal, ich blicke auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Die Hilfe kommt nicht von den Bergen. Selbst wenn dort Heiligtümer stehen und Götter verehrt werden, Hilfe kommt nie von einem anderen Ort als von Gott. Und das müssen wir uns dick hinter die Ohren schreiben, auch in diesem Jahr. Nicht von einem Talisman, nicht von einem Heiligen, nicht von einem Heiligtum, nicht von einer Wallfahrt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich weiß, dass wir Christen manchmal selbst als Christen auf die dümmsten Ideen kommen können. Wenn wir irgendwo anders Hilfe suchen, wissen wir eins, beleidigen wir Gott in der Art und Weise, wie man ihn sonst gar nicht beleidigen könnte. Das ist eine der höchsten Beleidigungen Gottes, wenn wir die Hilfe an einem anderen Ort suchen. Und dieser Psalmist, der auf die Berge sieht, wo Heiligtümer stehen, Bäume, unter denen man Götter angebetet hat, woher kommt mir Hilfe? Nein, nicht vom Berg. Ich blicke, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Von da kommt unsere Hilfe. Vielleicht nicht immer so schnell, wie wir sie wollen, aber sie kommt. Und sie kommt richtig. Selbst wenn die ganze Wirtschaft in diesem Jahr zusammenbricht, erst recht, wenn es das Ausmaß des Untergangs Babylons annimmt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn ich meinen Lohn nicht mehr bekomme, weil einfach nicht mehr genügend Geld im Umlauf ist, wenn der Wert unseres Geldes auf den Bankkonten verfällt, wenn diese 10.000 Franken plötzlich, ich kaum mehr was dafür kaufen kann, ich kann es noch abheben vielleicht. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So düster wie für dieses Jahr waren die Prognosen selten. Sollen wir in diesem Jahr als Gemeinde warten und schauen, wie sich alles entwickelt und dann, wenn wir sehen, in welche Richtung es geht, entsprechend handeln? Nein. Wir dürfen uns durch diese Situation nicht zurückhalten lassen. Wir werden Sonntagsdates durchführen. Wir werden auch da finanzielle Mittel investieren. Wir werden an diesen Kongress gehen, um uns ermutigen zu lassen, um Ideen zu bekommen, wie wir besser arbeiten können in der Jugendarbeit. Wir werden uns nach anderen Räumlichkeiten suchen. Wir werden taufen. Übrigens, nächsten Sonntag predige ich über die Taufe. Wir planen ein Gemeindewochenende und so weiter. Wir wollen uns durch schlechte Prognosen nicht aufhalten lassen. Im Predigerbuch heißt es, wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Wenn wir als Gemeinde und in unserem Glaubensleben immer warten, bis sich alle Umstände geändert haben, dass wir denken, es könnte gehen, dann warten wir. Dann besteht unser Leben, unser Glaubensleben aus Warten. Sozusagen Glauben im Wartesaal. Ich warte, dass ich dann endlich mal leben kann. Das ist gar nicht so weit weg von uns. Wir schauen auf Jesus. Wir vertrauen Gott. Wir vertrauen darauf, dass uns Gott vor Fehlentscheidungen bewahren wird. Wir werden auch, wenn wir etwas entschieden haben und sehen, es klappt nicht, werden wir auch wieder anders entscheiden. Das kennt ihr ja. Auch in einer Gemeinde muss man mal wieder den Kurs ändern oder muss man irgendetwas anders machen. Zuerst dachte man, das ist jetzt gut und richtig und dann sieht man, man muss es vielleicht ein bisschen anders machen. Und ich bin begeistert von unserer Gemeinde diesbezüglich, wo ich sagen muss, wo wir doch eine schöne Erfahrung hinter uns haben von Entscheidungen, die wir miteinander getroffen haben, die oft nicht so gekommen sind, wie wir zuerst dachten. Aber wir sind miteinander weitergegangen, ohne uns zu zerstreiten. Das Leben ist halt nicht immer so eine gerade Autobahn. Und es ist mein Wunsch, dass uns Jesus in diesem Jahr nicht fragen muss, wo unser Vertrauen ihm gegenüber geblieben sei, sondern dass er sich darüber freuen kann, dass wir ihm in jeder Lage voll und ganz vertrauen. Wir wollen auch in diesem Jahr den Auftrag erfüllen, den wir von Jesus bekommen haben, egal wie stark der Sturm werden wird. Wir vertrauen Jesus, der uns sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Diesen Auftrag hat Jesus seinen Jüngern gegeben, der gilt auch für uns als Gemeinde hier in Zürich. Diesen Auftrag wollen wir ausüben. Und ich will euch sagen, diesen Auftrag haben die Jünger bekommen. Wenn wir die Umstände, die Lebensumstände der Jünger und der damaligen Zeit anschauen, müssen wir sagen, die hätten ruhig in einem Wartsaal sitzen können und sagen, okay Jesus, schöner Auftrag, wir gehen mal in den Wartsaal und warten, bis sich die Umstände ändern. Nein, sie sind losgezogen. Und sie haben die Macht Jesu erfahren. Und sie haben erfahren, dass Jesus bei ihnen ist bis ans Ende ihres Lebens. Und er wird bei uns sein, sogar bis ans Ende der Welt. Möge Gott schenken, dass wir in diesem Vertrauen vorwärts gehen und diesen Auftrag ausführen. Und es würde mich freuen, wenn ich in einem Jahr hier stehen könnte und in unserer Reihe nochmals so viele Leute sitzen, die in diesem Jahr durch Begegnungen mit uns zu Jesus gefunden haben. Das wäre doch sensationell. Dann gibt es so viele Menschen mehr, die Jesus rühmen und ihm die Ehre geben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass du, egal wie stark die Stürme in unserem Leben sind, und die sind zum Teil bei einigen von uns sehr stark, du mit uns bist. Und hilf, dass wir wirklich dir vertrauen, auch in den Stürmen drin, im Wissen, dass bei dir alles unter Kontrolle ist. Und hilf uns, dass wir auch den Mut haben und die Demut, zu dir zu kommen, und dich zu bitten im Wissen darum, dass dir alle Macht gegeben ist. Du hast sogar diesen Sturm gestillt, was undenkbar ist für die Jünger damals und auch für uns. Aber du kannst alles ändern von einem Moment auf den anderen. Wir danken dir, dass wir dir auch in diesem Jahr vertrauen dürfen. Und hilf uns in unserem persönlichen Leben, das zu tun. Und hilf uns, das auch als Gemeinde zu tun. Dir zu vertrauen, nicht auf die Winde zu achten, sondern auf den Auftrag, den wir haben, und auf dich, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Amen.